Ich lese die Verse 3 bis 8 aus dem Kolosserbrief, die uns über dieses Thema Dankbarkeit und Frucht im Glauben Auskunft geben sollen, beziehungsweise es ansprechen sollen, dass diese Dinge bei uns sind. Paulus betete und gab kund, dass er sagt: Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereitet ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört und das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt. Und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein teurer Diener Christi ist für euch, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Soweit Gottes Wort. Hier ist auch der Name Epaphras nun gefallen, der vermeintliche Gründer dieser Gemeinde war. Er ist ein treuer Bruder, ein treuer Mitarbeiter. Und das ist ja auch das Höchste in einer Gemeinde, die Treue. Auch im täglichen Leben, ich erinnere mich immer wieder an diese Worte, die auch Bruder Nötzold jungen Leuten auf den Weg mitgegeben hat. Und wir haben das auch immer weiter gesagt den jungen Leuten: Wenn du im täglichen Berufsleben stehst, kommt es nicht darauf an, dass du der Beste bist, sondern der Treueste. Nicht jeder kann der Beste sein, aber treu kann ein Kind Gottes sein. Jeder kann nur mitarbeiten nach den Gaben, die er bekommen hat, auch im täglichen Leben. Aber alles soll in der Treue geschehen. Treue zu den Mitmenschen, Treue vor allen Dingen vor Gott, Treue in der Gemeinde. Und Treue heißt auch Verlässlichkeit, dass man sagen darf, auf diesen und jenen ist Verlass, der ist treu. Und das ist das höchste Gut, das ist höher stehend als die Umsetzung mancher Arbeiten, die von einigen geleistet werden können. Wenn sie nicht verlässlich sind, dann hilft auch das Maß der Arbeit, was sie vielleicht gelegentlich an den Tag legen, auch nicht zur Überzeugung, dass sie zu uns stehen, zu den Menschen, und dass sie ganz zu Gott stehen. Also Epaphras wird, so wie andere in der Heiligen Schrift, bezeichnet als ein treuer Diener, als ein Knecht Christi, ja, Mitknecht, Mitdiener, mit den anderen. Er legte sein Leben auch in die Waagschale des Auftrags Gottes, um Menschen einzuladen zum Leben, das ewig ist und das sich lohnt. Obwohl der Apostel Paulus diesen Brief aus der Gefangenschaft schrieb, das müssen wir uns dabei auch vorstellen. Er war im Gefängnis in Rom. Er war in einer trübseligen Situation und hätte sich wirklich Freiheit gewünscht, um zu den Gemeinden zu fahren. Obwohl er nun dort im Gefängnis war, bewies er in diesem Brief, dass sein Geist und sein Gemüt nicht gefangen waren. Das will doch bedeuten, dass die äußeren Trübsale keine Vollmacht haben, uns innerlich zu belasten und die Freude am Herrn zu nehmen, wenn wir sie nicht so zulassen, die Trübsal. Paulus war im Gefängnis. Er hatte äußere Freiheiten nicht mehr in dem Maße, wie er sich diese wünschte, blieb aber innen frei und ermahnte durch Liebe diese Geschwister in Kolossee festzuhalten am Glauben an Jesus Christus. Paulus waren die Bekehrungen von kostbaren Seelen wichtig. Paulus waren wichtig, die Bekehrung von Sündern, dass sie zu Gottes Kindern würden und dass die Gläubigen gefestigt blieben in dem Heil, das Jesus Christus ans Licht gebracht hat. Wir lernen an dieser Stelle auch für uns, dass wir uns nicht von Trübsalen der Zeit gängeln lassen dürfen und brauchen. Denn die Kraft des Herrn in uns ist größer als die Kraft der Welt, als der Geist dieser Welt. Der in uns ist es stärker als der, der hier in der Welt agiert. Und diese Stärke und Kraft sollen wir zulassen. So wie der Herr Jesus gesagt hat, auch in diesem Beispiel in Lukas 15, wo es um das verlorene Schaf ging, das gefunden wurde oder gesucht und gefunden wurde, oder um den verlorenen Groschen einer Frau, den sie suchte und fand. Und der Herr sagt, so wie diese dann Freude hatten, der Hirte und diese Frau und die Nachbarschaft dieser Frau, die sich mitfreuten über den wiedergefundenen Groschen, so und vielmehr ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Freude im Himmel. Und diese Freude verspüren wir auch bei dem Apostel Paulus, wenn er aus dem Gefängnis diesen Brief schreibt. Freude am Herrn, Freude über die Gläubigen, über die Heiligen, wie er sie anspricht, die Heiligen, dass sie zu Jesus kommen konnten. Freude darüber, dass sie Gott anbeten, den einzigen, den wahren Gott, dass sie nichts viele Götter wie die Heiden anbeten, sondern zu dem einen Gott gefunden haben. Und diese Freude trieb ihn, trotz der äußeren Trübsale, die er erlebte, zu diesem Brief, zu dieser Ermutigung. Und wir sollen auch einander ermutigen können, trotz der äußeren Trübsale. Und immer wieder sagen, dennoch ist der Herr bei uns. Dennoch wird er uns weiterführen. Dennoch gibt er uns Sieg. Dennoch werden wir einst die Herrlichkeit erreichen. Das sollen wir uns untereinander sagen und nicht immer von unseren äußeren Trübsalen berichten, denn die machen keinen froh. Froh werden wir dadurch, dass wir dies dennoch des Heils in Christus weitergeben. Und darum schrieb der Apostel Paulus so zuversichtlich und getrost für diese Gemeinde. Diese Freude kann also nicht, die Freude am Herrn kann in Wahrheit durch nichts, durch keine Umstände, keine äußeren Umstände zerstört werden, wenn wir sie nicht zulassen. An die Philipper schrieb ja der Apostel, freut euch in dem Herrn ab und zu, nein, alle Wege, das heißt ja auch zur Zeit der Trübsal, auch zur Zeit der äußeren Unsicherheit. Freut euch auch darin. Das heißt, diese Freude soll Bestand haben. Und das will der Apostel auch hier der Gemeinde in Kolossee, die ja gefährdet war, anderen Kräften und Mächten anheimzufallen, deutlich machen. Gebt nicht Acht auf euren momentanen äußeren Zustand, der euch verführen könnte, woanders Hilfe zu suchen als bei dem einzigen Gott, den ihr kennengelernt habt. Die Freude soll alle Wege bei euch sein. Das bedeutet nicht, und das betone ich noch einmal, dass Kinder Gottes keine Anfechtungen kennen und keine Traurigkeiten, die ihnen die Freude nehmen könnten. Das gibt es. Vielleicht sogar manchmal mehr als bei Weltkindern. Und dennoch darf und soll die Freude am Herrn überwiegen. Das ist sehr wichtig für unseren Alltag. Hier in der Oase, wo wir uns befinden, ist es leichter, im Glauben zu leben. Wir haben uns untereinander, wir werden umsorgt von außen, es ist alles zubereitet. Aber wenn wir in unserem persönlichen Alltag stehen und uns nicht sehen, können mancherlei Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten auf uns eindringen. Und da soll die Freude am Herrn größer sein. Herr, du weißt alle Dinge, du bringst mich durch, gleich was mir geschieht. Denn er ist ja, wir reden von diesem einzigen Herrn, schon in der Einleitung dieses Briefes, diesen alleinigen Gott, der alle Gewalt hat, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nichts entgleitet ihm, und an diesen Herrn sollen wir uns halten. Wir sollen in der Geduld immer auf die Offenbarung seines Sieges warten. Denn ein Kind Gottes behält durch Jesus Christus immer das letzte Wort über die Dinge der Zeit und behält in Jesus Christus immer den Sieg. Wir lesen zum Beispiel schon vorgeschattet im Psalm 118 in diesem Zusammenhang die Verheißung des Sieges für Kinder Gottes. Ab Vers 13: Man stößt mich zwar, so dass ich fallen soll, also widrige Umstände, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Denn die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Welch ein Jubel steckt hier drin. Welch eine Aussage, Zusage für die Gläubigen. Wir haben Sieg und man singt sogar mit Freuden von diesem Sieg. Aber vorher haben wir gelesen, man stößt uns, dass wir fallen sollen. Also Schwierigkeiten sind da, Anfechtungen sind da. Aber Kinder Gottes brauchen und sollen nicht darauf achten, sondern von dem Sieg, den sie in Jesus Christus gewonnen haben, sprechen. Der Apostel Paulus schrieb das auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14. Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt. Also wir könnten ja sagen, das ist ja ein bisschen überspitzt, und das ist ja schwärmerisch, wie kann man solche Worte verlieren, alle Zeit Sieg gibt. Aber er setzt ja hinzu, alle Zeit Sieg gibt in Christus. In Christus. Da gibt es keine Niederlagen, in Christus. Denn der Herr hat keine Niederlagen. Und wo wir uns an ihn weiterhalten, und so sollte sich die Gemeinde zu Kolossee auch an diesem einzigen Gott orientieren, bleibt sie und bleiben wir im Sieg. Jesus kennt keine Niederlagen. Darum konnte der Apostel Paulus sagen, Gott sei Dank, dass wir alle Zeit Sieg haben in Christus. In Christus. Und wir zitieren uns ja oft auch dieses wunderbare Glaubenswort aus 1. Johannes 5, Vers 4 und sagen, jawohl, unser Glaube ist doch der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube an Jesus Christus. Wir merken also, welche Herrlichkeiten und Vollmachten den Kindern Gottes gegeben sind. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt nicht nur überwindet, sondern überwunden hat. Schon erledigt. Ist schon alles geregelt. Und wir sollen in diesem Geregelten stehen und in der Erwartung der Offenbarung des Sieges Jesu bleiben. Wenn wir ihn auch nicht gleich immer vor Augen sehen, so wird er doch kommen. Er wird immer kommen, wenn wir uns am Herrn weiter orientieren. Was ist das für eine wunderbare Kraft? Hier verstehen wir auch dieses Hauptthema, das überreiche Leben in Jesus Christus. Das gibt es nirgendwo anders zu finden, außer in ihm, in dem lebendigen Gott. Die Dankbarkeit, die hier der Apostel Paulus auch den Kolossern bescheinigt, die Dankbarkeit über die Fürsorge Gottes an ihnen, erhält in allen Gläubigen Freude und Frieden. Freude und Frieden. Wir haben ja einleitend was von Gnade und Frieden gelesen, die der Apostel Paulus der Gemeinde wünschte. Dankbarkeit über diese Fürsorge des Herrn erhält die Freude. Sie ist so groß und überreich, dass die Freude nicht weniger werden kann, sondern wir kommen von einem Staunen ins andere, von einer Klarheit und einer Freude in die andere. Und dadurch behalten wir Frieden. Frieden heißt, da wo Sieg stattfindet, kann keine Unruhe aufkommen. Sieg ist verbunden mit dem Zustand des Friedens. So sind wir auch im Lichte dieses Wortes immer wieder abgefragt, ob wir diese Dankbarkeit Gott gegenüber verspüren und somit also auch in der Freude stehen und somit auch auf den Sieg und die Offenbarung des Sieges Jesu immer wieder warten. Wir danken Gott, der Schöpfer aller Dinge ist, der Vater des Herrn Jesus Christus und zugleich in Jesus auch unser Vater geworden ist. Wir danken unserem Herrn, der die Führung über unser Leben übernommen hat im Heiligen Geist. Und in diesem Heiligen Geist, und das möchte ich uns auch noch betonen, haben wir etwas Bleibendes. Wenn wir von Führung im Heiligen Geist sprechen, sprechen wir von bleibender Führung. So wie es der Herr Jesus auch gesagt hat in Johannes 14, Vers 16 und 26, wo er den Jüngern verheißen hat, es wird ein anderer Tröster kommen, setzte aber hinzu, dass dieser andere Tröster nicht nur ab und zu bei den Gläubigen bleibt und sie dadurch vielleicht nur ab und zu Sieg haben können, dadurch nur ab und zu Freude haben könnten oder Dankbarkeit, sondern bleibend. Ich lese uns mal Vers 16 und 26. Da heißt es hier in Johannes 14, Johannes 14, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das heißt, die ganze Kraft Gottes, die uns hier dargereicht wird in der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, ist ständig bei uns. Und das ständige bei uns sein dieses Geistes Gottes heißt ständige Vollmacht zum Sieg, ständige Vollmacht zur Freude, ständige Vollmacht zur Dankbarkeit, weil der Geist ständig bei uns ist. Und in Vers 26, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, ständigen Sieg, ständige Dankbarkeit, ständige Freude, ständige Überwindungskraft, daran wird er euch erinnern. Erinnern an das, was ich euch gesagt habe. Merken wir, welch eine große Fülle der Gaben und der Kraft Gott denen gegeben hat, die sich zu ihm halten. Wir sind nicht schwach. Wir tun nur manchmal so, als ob wir es wären, weil wir nicht auf die Erinnerung eingehen, die der Herr uns durch seinen Geist zuteil werden lässt. Und dann erinnern wir uns automatisch an uns selbst. Und wenn wir uns an uns selbst erinnern, dann erkennen wir unsere Schwachheiten, unsere Sieglosigkeiten, unsere mangelnde Überwindungskraft, unsere Begrenzungen, unsere Traurigkeiten und vieles andere mehr. Daran erinnern wir uns dann, statt an das zu erinnern, die Erinnerung anzunehmen, die Jesus uns gibt in seinem Geist, der immer bei uns bleibt. Und so war es die Fürbitte des Apostels, dass auch die Gemeinde zu Kolossee erinnert wird an dieses Kraftpotenzial, an diese Zuwendung Gottes im Heiligen Geist. Und er tat Fürbitte für alle Gläubigen dort, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, da beten wir vor dem Herrn und wir sind dankbar, dass er euch das geschenkt hat. Und die Fürbitte soll bewirken, dass der Zustand so bleibt. Oftmals denken wir, und es ist gut, zurück an den Tag, an diese Zeit, wo wir ganz bewusst Jesus aufgenommen haben in unserem Herzen. Und stellen manchmal fest, ach, damals war ich eigentlich viel freudiger. Damals war ich vielleicht viel missionarischer gesinnt. Damals, da hatte ich viel mehr Zuversicht in Alltagsschwierigkeiten. Heute ist das gar nicht mehr so da. Manchmal stellt man das fest. Wir haben aber etwas gehabt und das ist geblieben bei uns, was wieder aufleben soll. Paulus sagt, wir danken allezeit Gott dafür, dass ihr dieses Geschenk der Gnade, der Gabe des Heiligen Geistes empfangen habt und dadurch Glauben, Liebe und Hoffnung in eurem Herzen. Das Evangelium hat Raum gewonnen und es soll aber so, wie ihr es bekommen habt, auch bei euch bleiben. Die Fürbitte soll ja nicht nur dazu dienen, dass Gläubige beständig bleiben in dem, was sie bekommen haben, sondern dass auch andere in diese Sphäre des Geschenkes Gottes gezogen werden. Wir erinnern uns an 1. Timotheus 2, wo derselbe Apostel ganz deutlich sagt, ihr müsst Fürbitte halten. Ja, Bitte, Gebet, Fürbitte, 1. Timotheus 2, für alle Menschen, sagt Danke für alle Menschen. Betet nicht nur für sie, dass sie verbessert werden, sondern sagt mal Danke für alle Menschen. Denn alle Menschen sind ein Geschenk Gottes in dieser Welt. So wie es geschrieben steht, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und wenn die Kinder ein Geschenk Gottes sind, dann sind auch die Erwachsenen ein Geschenk Gottes. Denn aus den Kindern werden Erwachsene. Sagt Dank für alle Menschen. Gott hat Vollmacht gegeben, dass sie hier leben. Und jetzt soll die Vollmacht ihnen zuteil werden, mit ihm zu leben, in Jesus Christus. Haltet also Fürbitte für alle Menschen, damit sie in dieselbe Freude kommen, die ihr empfangen habt. Für die Obrigkeiten, damit auch ihr ein stilles und ruhiges Leben führen könnt, dass die Obrigkeiten so gehalten werden, dass das Evangelium nicht verhindert wird, auszubreiten. Und dies in Vers 3 ist gut und das ist wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Das will er so haben. Also der Apostel Paulus hat diese Danksagung und diese Fürbitte nicht von ungefähr, einfach aus Emotion, persönlicher Empfindung vorgenommen, sondern als ein Auftrag Gottes. Der Auftrag Gottes, er will, dass seine Gemeinde beständig bleibt im Sieg und er will, dass alle Menschen, die in diese Welt geboren worden sind, als Gabe Gottes, auch zurückfinden in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Das ist sein Wille. Deswegen, wir grenzen niemand aus. Niemand darf ausgegrenzt werden, weil Gott keinen ausgrenzt. Er lädt alle ein. Er will alle zu sich ziehen. Auch wenn nicht alle gehorsam sind und diesem Zug Folge leisten. Fürbitte ist notwendig auch untereinander und der Apostel Paulus hat das auch aus der geistlichen Gesinnung für diese Gemeinde zu Kolossee getan, weil er auch erinnert wurde an die Worte des Herrn Jesus aus Matthäus 24, Vers 24, wo der Herr sagt, es kommt eine Zeit, die so trübselig ist, dass, wenn es möglich wäre, auch die Heiligen, die Gläubigen, die Auserwählten verführt würden. So schlimm ist es. Darum ist es wichtig, dass die innere Zuversicht und Freude so stark ist, dass die größte Trübsal, so wie sie benannt wird, die größte Schwierigkeit der Zeit, diese Freude nicht ersticken kann. Ja, in 1. Korinther 10 sagt der Apostel Paulus auch, was ihr jetzt erlebt habt, ist noch nichts gegen das, was noch kommt. Ihr habt noch keine besondere Trübsal erlebt, sondern nur solche, die ihr überwinden konntet. Aber es wird eine Trübsal geben, die so stark ist, dass ihr glaubt, sie nicht überwinden zu können, wenn ihr nicht in der Freude am Herrn bleibt. Dann, wenn es möglich wäre, würden auch verführt, die an Jesus glauben. Der Ausdruck der Hingabe an den Herrn Jesus zeigt, dass gewisse Dinge dabei hervorkommen. So hat der Apostel Paulus hier geschrieben an die Gemeinde zu Kolossee: Ihr seid ja hingegeben an den Herrn, und darum beobachten wir, dass Dinge hervorgekommen sind, die ihr zuvor nicht hattet. Nämlich, ihr habt Glauben an Christus, Liebe und Hoffnung. Da sind Dinge hervorgekommen, die vorher bei euch nicht präsent waren. Hingabe an den Herrn fördert Glauben, er wächst, fördert Liebe und fördert die lebendige Hoffnung auf das Ewige. Glaube an die Unbegrenztheit des Herrn. Das ist also auch so ein Wort, Unbegrenztheit, was uns manchmal schwer fällt einzunehmen. Wir merken das im Alltag auch an Kleinigkeiten, wo wir verzagen wollen, wo wir unruhig werden, wo wir ungerecht handeln, wo wir einfach mit einer Sache nicht fertig werden, da kommt zutage, dass in diesen Augenblicken wir nicht an die Unbegrenztheit der Kraft Jesu glauben. Das kommt zutage. Würden wir in diesen Augenblicken an die Unbegrenztheit der Kraft des Herrn denken und darauf unser Leben abstellen, würde alles wieder zur Ruhe kommen. Merken wir? Hingabe, und das steht in diesem Zusammenhang an Jesus Christus, soll den Glauben wachsen lassen, den Glauben, dass er unbegrenzt ist in seinem Handeln und dass er uneingeschränkt sein Wort erfüllt, was er auch immer gesagt hat und sagt. Er erfüllt es total. In Psalm 115, Vers 3 steht ja auch, Gott kann wirken, was er will. Das sollen wir als Kinder Gottes auch in uns tief aufnehmen. Wenn wir ihm doch gehören, kann er alles ändern und wenden, alles. Und sobald ich das im Glauben wieder neu erfasse, werde ich ganz ruhig und still, getröstet und froh. Die Kolosseer standen ja in der Versuchung, wie ich sagte, sich zu öffnen für fremde Hilfen, die ihnen verkündet worden sind, wiewohl sie Jesus Christus kennengelernt haben. Aber sie sahen offenbar zu einem Teil wieder auf sich und auf ihre Unmöglichkeiten und vergaßen die Möglichkeiten Gottes. Im nächsten Kapitel steht ja dann auch wieder, dass sie sich nicht verlassen sollen auf Menschenweisheit und lose Philosophie, sondern auf Jesus Christus allein. Merken wir? Aber wir können die Prüfung an uns vornehmen, ob wir stets in der Ruhe, im Frieden, in der Geborgenheit bleiben, gleich welche äußere Situation uns umgibt. Glaube an die Unbegrenztheit Gottes, noch einmal gesagt, bedeutet auch Glaube an die uneingeschränkte Erfüllung des Wortes Gottes. Und zwar durch die Auferstehung von den Toten. Hier ist der Beweis gegeben, dass dieser, der als letzter Feind bezeichnet wird in der Schrift, nämlich der Tod, besiegt ist durch Jesus Christus. Danach gibt es keinen Feind mehr. Es ist kein Feind mehr, der zu besiegen wäre. Er ist besiegt und darin liegt unsere Hoffnung und Kraft im Leben mit dem Herrn. Ich möchte da einige Bibelstellen mal zitieren, die das so deutlich machen. Im Blick auf diese Überwindung des letzten Feindes, des Todes durch die Auferstehung Jesu. Und zwar 1. Petrus 1, Vers 3. Wir kennen diese Stelle, wo es heißt, wo die Wiedergeburt, das neue Leben gepriesen wird. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist damit verbunden. Durch den Sieg über den letzten Feind, den Tod. Dadurch haben wir auch eine lebendige Hoffnung bekommen. Oder in Kapitel 3, Vers 21 desselben Briefes, 1. Petrus 3, Vers 21, ein Moment, da habe ich jetzt 21, ja, jawohl, da steht es auch, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. Wodurch? Durch den Sieg über den letzten Feind, durch die Auferstehung Christi von den Toten. Wir haben ein gutes Gewissen bekommen, weil der letzte Feind besiegt ist. Wir sind rein, wir stehen mit Christus über dem letzten Feind. Über dem Tod. Alles ist in uns gereinigt worden, besiegt worden, erledigt worden. Dadurch soll der Glaube über die Unbegrenztheit Gottes in uns zunehmen und das Bewusstsein, dass das Wort des Herrn sich in allen Stücken erfüllt. In 2. Petrus 1, Vers 3 lesen wir noch eins. Der Apostel Petrus hat das auch sehr auf den Punkt gebracht und schreibt hier alles. Das Wort alles müssen wir jetzt dabei sehr stark betonen. Alles, was zum Leben dient und zur Frömmigkeit, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Alles, was zum Leben dient, ist uns geschenkt durch den Sieg über den letzten Feind, den Tod. Und die Kolosser sollten auch daran erinnert werden. Alles ist euch geschenkt. Hört bitte nicht auf was anderes. Ihr braucht ja gar nichts anderes. Wenn euch alles in Jesus geschenkt ist, dann müsst ihr nicht andere Hilfen suchen, sondern suche Jesum und sein Licht, denn anderes hilft dir nicht. Glaube an den Herrn, an seine Unbegrenztheit bedeutet doch, dass wir uns fallen lassen dürfen in seine Hände. Und wir sind in jeder Situation, die uns in der Welt begegnet, in ihm geborgen. Und auf das Wort Gottes handeln, heißt doch handeln, ohne zu vorsehen zu müssen, ob es sich erfüllt. Auf sein Wort zu handeln, heißt Glaube und Vertrauen. Wir haben viele Beispiele in der Schrift, ich möchte nur zwei nennen. In Hebräer 7, 11, Vers 7 und in Vers 8, da wird einmal von Noah gesprochen, der Unglaubliches für uns menschlich gesehen vollbrachte. Er glaubte nämlich an Dinge, die man gar nicht verstehen kann. Und auch Abraham glaubte an Wege, die er gar nicht nachvollziehen konnte. Und doch ging er sie. Ich lese mal zunächst von Noah 1. Mose 6. Das soll uns ja auch zum Beispiel dienen. Da heißt es, nachdem Gott gesehen hat, dass alles hier auf der Erde verderbt war, in Vers 8, Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und dann gab er ihm den Auftrag, eine Arche zu bauen. Vers 14, mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen und mache ihn so. Und dann kommen die Maße, die er dort verwenden sollte, wie groß das Schiff sein sollte. Und in Vers 18, mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und dann lesen wir in Vers 22, Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Wie kann man denn das tun? Es war keine Sintflut, keine Flut in Aussicht. Und so ein großes Schiff zu bauen und Vorräte für die Tiere, die da hineinkommen sollten und die Menschen zu sammeln, schien zu dieser Zeit völlig unsinnig zu sein, vielleicht sogar unmöglich zu sein. Aber Noah tat, was Gott sagte, weil er ihm glaubte, weil er an seine Unbegrenztheit glaubte, weil er an sein vollkommenes Wort glaubte. Was er sagt, das kann er tun, das wird er tun. Und ich tue es einfach und ich bin überzeugt, Noah hat nichts verstanden von dem, was er dort tat. Er wusste nicht, wie das Ende sein würde, was wirklich passiert. Und was für eine Flut kommen würde, wie groß die sein würde, das konnte er sich nicht ausmalen. Und doch tat er genau das, was Gott sagte und wurde durch dieses Gericht hindurch gerettet. Und dann lesen wir auch von Abraham, 1. Mose 12, 1 bis 2, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann kommt hinzu, ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ja, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen sogar gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dann lesen wir das einfache Wort. Da zog Abraham aus. Er wusste nicht, wo er hinkäme. Er kannte das Land gar nicht, wo er schlussendlich war. Er wusste auch gar nicht, was ihn dort erwartet. Er musste vieles hinter sich lassen. Er konnte ja ein festes Gebäude nicht transportieren. Sicher musste er manches verschenken in der Umgebung, weil er es nicht mitnehmen konnte. Er musste feste Freundschaften verlassen und wusste dabei nicht, ob er neue Freundschaften bekäme. Er hatte keine Ahnung, wo er hinkam, aber er glaubte Gott. Und das wurde ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Er glaubte an Gott, der unbegrenzt ist, in seinem Tun und in seinem Reden, in dem, was er verheißt, dass er es auch bewegen kann. Verstanden hat es Abraham gewiss nicht. Denn es gab ja auch eine Zeit, wo er sich fragte, wo die Erfüllung dieses Wortes sein könnte, wenn er gar keine Nachkommenschaft hat. Da kam er auch an eine schwierige Grenze und da ist er beraten worden von seiner Frau, die eine wichtige und kluge Idee hatte, wie menschlich diese Sache zu lösen ist. Und wir merken ja, dass menschliche Lösungen auf die Verheißung Gottes hin nie Tragkraft haben, sondern uns sogar Schaden zufügen. Denn der Ismael, der dann geboren wurde, wurde in seiner Nachkommenschaft ein stetiger Feind Israels. Abraham, Vater des Glaubens. Glauben heißt also, ich glaube an den unbegrenzten Gott und unbegrenztes Wort seiner Verheißung. Was er sagt, das tut er auch. Die Gemeinde zu Kolossee praktizierte ja doch gerade im Neubeginn diese Zusagen des Herrn im Glauben. Sie empfingen ja die Gerechtigkeit durch Gnade. Sie verspürten die Vergebung ihrer Schuld durch das Opfer Jesu am Kreuz. Sie empfingen ja das neue Leben im Heiligen Geist und sie erfuhren auch dadurch neue Dimensionen des Lebens. Sie erfuhren ja Liebe zum Nächsten, die sie vorher gar nicht hatten. Vorher hatten sie ja alle ausgegrenzt, die ihnen schwierig wurden. All das haben sie ja erfahren, das Neue. Aber es musste ihnen gesagt werden, bleibt bei diesem Neuen. Bleibt dabei, wir danken jeden Tag unserem Gott, dass ihr das bekommen habt. Aber bleibt dabei, hört nicht auf andere Stimmen. Denn diese Liebe, die ihr bekommen habt, die unterscheidet nicht zwischen schwachen und starken Menschen, zwischen Begabten und Unbegabten, sondern diese Liebe hat Tragkraft für jeden. Diese Liebe sucht nicht sich selbst, sondern sie sucht immer die Ehre des Herrn. Und diese Liebe habt ihr nicht aus euch selbst, denn ihr konntet sie nicht produzieren. So soll ihnen gleich gesagt werden, ihr habt sie von Gott, bleibt dabei. Es geht also wie immer wieder die Betonung darum, dass das Gewonnene nicht beiseite geschoben wird, sondern wir dabei bleiben. Und die persönliche Frage an uns muss ja auch immer wieder gestellt werden, bin ich dabei geblieben, was ich bekommen habe? Oder ist mir wieder etwas abhandengekommen? Ist diese Liebe, die Jesus mir gegeben hat, rückläufig geworden? Kann ich plötzlich viele Menschen nicht mehr ertragen? Auch das ist eine Frage. Da, wo aber die Liebe Christi weiter pulsiert, ist die Tragkraft auch für die schwierigen Menschen vorhanden. Denn wo diese Liebe ist, die hier den Geschwistern in Kolossee bescheinigt wird, da ist Freiheit. Denn diese Liebe segnet, sie baut auf, sie fordert nicht und sie tut dem Nächsten nichts Böses. In Lukas 6 lesen wir dazu, dass der Herr gesagt hat, in Vers 27 und weitere, liebt eure Feinde. Er sagt das ja nicht einfach in der Aufforderung an uns Menschen, dass wir das jetzt mal studieren und ausprobieren sollen, sondern er sagt es im Blick auf das bleibende Geschenk des Heiligen Geistes. Wenn ihr den Tröster bekommt, der bei euch bleibt, dann liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf eine Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch nicht den Rock. Und wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine wegnimmt, von dem fordere es nicht zurück. Was sind das für Aussagen? Das sind Aussagen auf dem Hintergrund, ihr werdet den Tröster bekommen, der bleibend bei euch ist. Und darin ist die Liebe, die das alles vermag. Das ist eine neue Freiheit zum Handeln, die ihr vorher gar nicht kanntet. Bleibt in dieser Freiheit. Über diese Freiheit, die Gott geschenkt hat, auch diesen Geschwistern hier im Kolossee, dankte Paulus täglich in seinem Gebet. Und er bat immer darum, dass diese Offenbarung des neuen Lebens, der neuen Freiheit unter ihnen bleibt. Habt untereinander, sagt Petrus auch in 1. Petrus 4, Vers 8, eine inbrünstige Liebe. Denn diese Liebe deckt auch der Sündenmenge. Es ist was Wunderbares, in der Freiheit des Herrn, die wir immer wieder neu entdecken sollen, sehen wir nie das Vergangene an einem anderen. Nie. In der Freiheit sehen wir immer nur das Gegenwärtige und allermeist auch noch das Zukünftige, was jedem beschieden werden soll. Und so hat der Herr Jesus dieses Zeugnis auch in Lukas 7 gegeben, als diese Sünderin in das Haus des Pharisäers Simon kam und diese nun von hinten an Jesus herantrat und ihm mit ihren Tränen die Füße benetzte und mit den Haaren die Füße trocknete und köstliche Salbe auf die Füße goss. Und dieser Simon sich wunderte, dass Jesus sich von dieser Sünderin anfassen ließ. Und er sagte, ja, ich weiß doch, wer sie ist. Aber ihr sind viele Sünden vergeben. Sie liebt, sie ist in der Freiheit jetzt. Und sagte zu ihr, gehe hin, in Frieden. Er sagte nicht mehr, denke an das, was du mal früher getan hast und mach es mal besser. Nein, das ist vergangen. Jetzt bestehe in der Liebe, denn die Liebe, die deckt auch der Sünde Menge. Und wenn Kinder Gottes sich untereinander lieben, denken sie nie an die Vergangenheit des anderen, was der mal gesagt, was der mal getan hat, wie der mir mal auf die Füße getreten hat. Die Liebe lässt das nicht zu. Das ist Freiheit. Denn sobald ich an die Begrenzung des anderen denke und an das Schlechte, was er vielleicht getan hat, werde ich ja traurig. Und dann bin ich ja nicht mehr frei. Dann bin ich ja belastet. Dann bin ich begrenzt. Dann kann ich ihm vielleicht gar nicht mehr in die Augen gucken. Dann kann ich ihm gar nicht mehr offen begegnen. Dann bin ich ja derjenige, der blockiert ist. Verstehen wir? Es geht hier um die Liebe in der Freiheit Christi. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Darauf schauen wir, auf die Gotteskindschaft, auf das Geschenk des neuen Lebens in den Christen durch Christus. Denn durch diese Liebe sieht auch Jesus selbst unsere vergebende Schuld nicht mehr. Er sieht sie nicht mehr. Er schaut uns nicht an, als ob wir schuldig wären. Er schaut uns an als solche, die keine Schuld mehr haben, die getilgt ist. So sieht er uns an. Und er fordert uns eigentlich nur auf, bleibe in diesem Zustand. Er rechnet nicht unsere Schuld auf und er sagt nicht, nun will ich dir mal sagen, wer du warst. Denk doch mal ran, was ich an dir getan habe, wer du jetzt bist. Sondern bleibe in dem neuen Leben. Nur wir Menschen neigen dazu, anderen ihre Schulden aufzurechnen. Aber Gott tut es nicht in seiner Liebe. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er das Beste gab, seinen eingeborenen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das heißt, die Schau war immer auf das Leben, das ewig ist, gerichtet. Nie letztlich auf die Verderbtheit des Menschen. Davon sollte er befreit werden. Und davon sind auch die Gläubigen alle befreit worden. Die Geschwister in Kolossee glaubten nicht nur, sondern sie lebten auch als solche, die diese Freiheit empfangen haben. Und sie hatten auch Hoffnung, das ist das Dritte, Hoffnung. Hoffnung auf das ewige Erbe. Sie wussten, dass im Himmel ihnen etwas bereitet ist, was sie einnehmen sollen. Und dass sie nur noch kurze Zeit über diese Erde gehen. Denn Glaube an Jesus Christus bewirkt auch Hoffnung. Hoffnung auf die Begegnung mit ihm. Und diese Hoffnung auf die Begegnung mit ihm soll so stark sein, dass wir jederzeit abgerufen werden können. Glaube bewirkt diese Hoffnung. Ruf in die ewige Heimat. Wir lesen ja auch in Offenbarung 11, 15, ab Vers 18, dass zur Zeit, so wie es der Apostel Paulus gesagt hat, der letzten Posaune, da wird das geschehen, dass dann alle aufgenommen werden in die ewige Herrlichkeit. Und zur Zeit dieser letzten Posaune, auch in der Offenbarung, wird ausgerufen, jetzt ist das Reich des Herrn geworden und nun wird der Lohn ausgeteilt an alle, die an ihn glaubten. Ich lese mal Vers 15 und weitere aus Offenbarung 11. Der siebte Engel, die letzte Posaune, er blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast deine große Macht und herrschest, und die Völker sind zornig geworden. Und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen, auch den Heiligen zu Kolossee, und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichtet haben. Hier ist also diese große Freude der Zusammenführung mit dem Herrn zu sehen. Und diese Hoffnung kommt durch Glaube an die Unbegrenztheit Gottes hervor. Und die wird auch bescheinigt diesen Geschwistern. Paulus sagt, ja, ihr habt ja Liebe, ihr habt Glauben, ihr habt Hoffnung auf das Ewige, durch das Evangelium. Warum sagt er das gerade im Vorspann? Weil in den nächsten Kapiteln seine Sorge zum Tragen kommt. Nämlich die Sorge, dass sie auf das alles nicht mehr so achten wie am Anfang, sondern dass sie darin rückläufig werden und dann verführt werden, sich andere Hilfen in dieser Welt anbieten zu lassen als die Alleinige in dem alleinigen Gott. Wir leben als Jünger Jesu nicht mehr in der Ausschöpfung aller Möglichkeiten, die die Welt bietet, sondern nur noch in den Notwendigkeiten. Denn wir haben das Heil in Jesus Christus, das himmlische Erbe, vor Augen. Und wir haben die Wiederkunft des Herrn vor Augen. Und wir haben die Freude im Herzen, das Verheißene in der Herrlichkeit Gottes einzunehmen und zu sehen. Ich lese nochmal diesen Vers in Kolosser 1, und zwar Vers 5. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von Tag zu Tag, von diesem Tag an, wo ihr es ja gehört habt. Diese Hoffnung, die bereitet ist, das Erbe im Himmel. Das pulsiert in euch und das soll fest bleiben. Wir verstehen das Wort auch am Ende des 13. Kapitels vom 1. Korintherbrief, wo Paulus sagt, das bleibt bestehen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die Liebe dabei ist die größte. Sie bietet nämlich die Freiheit. Sie bietet die totale Freiheit des Lebens mit Gott hier in der Zeit. Noch ein letztes, die Frucht des Evangeliums, so wie wir es in Vers 6 gelesen haben. Dass dieses Evangelium Frucht bringt in aller Welt. Damit ist also auch der Auftrag des Hierseins der Kinder Gottes verbunden. Auch diese Gemeinde in Kolossee sollte verstehen, sie ist nicht nur für sich berufen worden, sondern ihr Leben soll zugleich etwas widerspiegeln, was andere einlädt zu dem lebendigen Gott. Frucht des Evangeliums in ihnen, durch sie, zum Nächsten. Denn überall, wo das Wort vom Kreuz verkündigt worden ist und wo es Herzen erreicht hat, entstand und entsteht diese Frucht. Nämlich, es entsteht Freude und Dankbarkeit. Wenn wir in Apostelgeschichte 13 lesen, dass der Apostel Paulus aus den Synagogen zum Teil verdrängt worden ist, weil man das Evangelium dort nicht anhören wollte, er dann aber sprach, wir wenden uns nun zu den Heiden. Da lesen wir, da kam eine große Freude unter den Heiden auf. Das löste das Evangelium aus. eine große Freude, dass auch sie Jesus annehmen dürfen und dass sie das neue Leben erfahren können. Die Wiedergeburt im Heiligen Geist. 7 Dinge waren ihnen plötzlich wichtig und erfüllten ihr Leben, nämlich Dankbarkeit, Annahme des neuen Menschen, die Absonderung von dem alten Leben, von dem Wesen dieser Welt, wie wir es auch in Römer 6 lesen, Vers 11 bis 13 zum Beispiel, wo uns gesagt wird, wir sind nicht mehr verpflichtet, dem alten Menschen zu leben. Es erfüllte sie der Rettersinn für den Nächsten. Es erfüllte sie die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und zu jedermann und die Freude auf die Wiederkunft des Herrn und hatten darin eine große Geborgenheit und Gewissheit, dass der Herr alle Tage bei ihnen ist, bis dass er wiederkommt und dass ihnen die Wohnung droben im Licht erhalten bleibt. So wie es Paulus auch sagt in Philipper 4, Vers 20, 21, ja, wir wissen, dass unser Wandel, unsere Heimat im Himmel ist und unser nichtiger Leib wird verklärt werden, dass er ähnlich werde dem Leibe Christi. Das wissen wir. Und diese Geborgenheit und dieses Bewusstsein war nicht nur in ihm, sondern sollte auch bei den Glaubensgeschwistern in Kolossee sein und bei denen aus den Heiden, die dort selig werden sollten. Es wurde also Frucht des Glaubens sichtbar, hier in dieser Gemeinde, spürbar sogar. Und diese Frucht äußerte sich auch darin, dass andere Mut fanden, sich zu der Gemeinde der Gläubigen zu tun. Das sollen wir auch erleben, trotz der Schwierigkeiten um uns herum. Sie sind immer, immer kleiner als das Geschenk Gottes im Geiste, als das Geschenk des Evangeliums. Daran sollen wir uns erinnern. Ich will da zum Schluss auch etwas sagen. Wir in unseren Breitengraden haben wir ein Problem mit der Evangelisation und fragen uns immer, wie kommen wir an die Menschen heran, um sie zu Jesus zu führen? Es ist im Grunde genommen eine Frage der Schwachheit, eine Frage der mangelnden Hingabe an Gott. Denn da, wo Gott arbeiten konnte und kann, im Leben des einzelnen Gläubigen und der Gemeinde, taucht eine ganz andere Frage dann auf. Was machen wir mit den Menschen, die Gott hier herzuführt? Das erleben wir immer auf den Erweckungsgebieten. Da kommen die Menschen von selbst. Von selbst. Tausende. Ja, was machen wir mit denen? Ähnlich wie bei der Speisung der 5000. Wie können wir die satt kriegen? Diese Fragen beschäftigen dann die Gläubigen nicht mehr. Wie kommen wir an sie heran? Denn wo Gott sich verherrlichen kann in seiner Gemeinde, arbeitet er selbst und ruft die Menschen herbei. Da brauchen wir gar nicht so groß umherlaufen. Sie kommen einfach, werden gezogen. Und das will der Herr schenken in der Erweckung einer Gemeinde. Dann kommen die Menschen von selbst und fragen nach der lebendigen Hoffnung, die in uns ist. Und das ist oft unser Gebet, auch für uns ganz persönlich in unserem Hause, in unserer Umgebung. Herr, schenke es doch, dass unser Leben eine Ausstrahlung hat, dass Menschen fragen, was wir haben, was ihnen vielleicht auch gegeben werden könnte. So wie das Beispiel von der einen Frau, die aus dem Urlaub aus Florida wiederkam, gleich bei uns klingelte und sagte, ich bin jetzt da zum Gespräch, ich möchte gerne wissen, was ihr habt. Ja, komm von selbst an die Tür. Das ist Freude. Das macht uns Mut. Und hier will der Herr uns viel reicher segnen. Der Herr segne uns in der Dankbarkeit und mit Frucht im Glauben.